Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer sich für den Literaturbetrieb ein bisschen interessiert, der wird die Schweizer Literaturwissenschaftlerin Hildegard E. Keller vielleicht vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb kennen, wo sie 10 Jahre lang Mitglied der Jury war und vor laufenden Kameras über Texte diskutiert hat. Jetzt hat die Professorin für Literatur in Zürich ihren ersten Roman veröffentlicht. Was wir scheinen, heißt er, und er erzählt aus dem Leben der Philosophin Hannah Arendt. Michael Braun hat das Buch gelesen und er ist mir aus Mannheim zugeschaltet. Herr Braun, was erzählt Hildegard Keller da aus dem Leben von Hannah Arendt? Um welche Zeit geht's da?
Ja, Hildegard Keller hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt, wie ich finde. Sie will ein Lebensbild entwerfen der am meisten bewunderten und am meisten diskutierten Denkerin des 20. Jahrhunderts. Sie will nichts anderes und nichts weniger als das Leben von Hannah Arendt neu erzählen, auf jetzt insgesamt über 540 Seiten. Und es ist eben ausdrücklich keine Biografie. Es gibt ja schon etliche sehr substanzielle Biografien von Hannah Arendt. Und jetzt haben wir aber den Versuch, einen Roman über dieses Leben zu erzählen, der zwar auf akribischster Recherche einerseits beruht, andererseits aber mit den Mitteln von Erfindung, Fiktion und Einfühlung arbeiten will. Und Hildegard Keller komponiert gewissermaßen Schlüsselszenen aus dem Leben von Hannah Arendt. Und die wichtigste Schlüsselszene aus ihrem Leben kommt schon im ersten Kapitel vor, als Traum. Hannah Arendt fährt hier gerade in ihr Feriendomizil in diesem ersten Kapitel und es kommt ihr der Traum vom Glaskasten in den Sinn. Und dieser Glaskasten ist eben jener Glaskasten, in dem im April, Juni 1961 Adolf Eichmann in Jerusalem vor Gericht sitzt, der Logistiker des Massenmords an den europäischen Juden.
Und das war ja auch so ein Schlüsselmoment oder ein Wendepunkt im Leben von Hannah Arendt tatsächlich, als sie ihre Reportage Die Banalität des Bösen veröffentlicht hat. Das löste so eine Art Shitstorm aus. Weggefährten wandten sich von ihr ab. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was daran eigentlich so skandalös war und was das für Folgen auch für Hannah Arendt hatte.
Ja, das kann man nun wirklich einen Shitstorm nennen, was damals geschehen ist. Hannah Arendt hat 2 Jahre nach dem Prozess zuerst in 5 Reportagen in der Zeitschrift New Yorker ihren Bericht von der Banalität des Bösen, wie sie es bezeichnet hat, veröffentlicht. Und was war nun der Stein des Anstoßes darin? Sie hat eben Adolf Eichmann eben nicht als Inbegriff der Dämonie, des Teuflischen beschrieben, sondern schlichtweg als banalen Schreibtischtäter, als Repräsentant von so etwas wie Kadavergehorsam. Sie hat sogar von einem Hanswurst ohne Gewissen gesprochen. Das hat damals einen gewaltigen Proteststurm ausgelöst und viele ihrer jüdischen Freunde und Weggefährten haben sich von ihr abgewendet. Das hat auch schon noch damit zu tun, dass sie auch Kritik an der Rolle der Judenräte in diesem Vernichtungsszenario geübt hat. Ja, ihr Freund, ich nenne jetzt als stellvertretend der Religionsphilosoph Gershom Scholem, hat jetzt quasi darauf die Freundschaft gekündigt. Andere wichtige deutsche Intellektuelle wie Golo Mann haben scharfe Verrisse des Buches geschrieben. Das hat Hannah Arendt im Folgenden sehr belastet. Und ja, um diese Kontroversen, um diese Schlüsselszene, Eichmann in Jerusalem, ihr Buch, das gehört gewissermaßen auch zu den stärksten Partien in diesem Buch.
Wie erzählt denn Hildegard E. Keller jetzt in Romanform von dieser realen Figur? Was nimmt sie sich da auch alles für Freiheiten heraus?
Ja, sie setzt darauf eben, das in 2 Handlungslinien oder 2 Handlungsebenen zu erzählen. Die eine Handlungsebene ist, sie kehrt quasi, man sieht sie auf ihrem letzten Sommer im Tessin. Also sie reist nach Tenja, ihren Sehnsuchtsort. 7-mal war sie dort, quasi hat sie ihr Domizil, ihr Refugium dort gefunden. Das ist die eine Handlungsebene. Und die andere sind quasi Rückblicke in so Schlaglichtern, Schlüsselszenen, die für sie Bedeutung hatten. Und da kommen eben dann die ganzen Protagonisten vor, die in ihrem Leben eine zentrale Rolle gespielt haben. Walter Benjamin, der sie in Paris kennenlernte, der sich 1940 das Leben nahm. Der Philosoph Günther Anders, ihr erster Mann. Ihr zweiter Mann, Heinrich Blücher, ein Kommunist. Oder Karl Jaspers, ihr philosophischer Lehrer aus Basel. Das wird alles so in Rückblenden und diese Erfahrungsstation ihres Lebens aufgezählt. Und das Problem ist hier schon auch, wie geschieht das dann? Ich sagte ja, akribische Recherche und Fiktion. Es werden hier Fakten und Fiktion ganz fein ineinander verwoben und man kann selbst bei Zeitdokumenten, aus denen zitiert wird, einfach nicht mehr unterscheiden, wird hier wörtlich zitiert oder wird hier nur paraphrasiert.
Also richtig überzeugt hören Sie sich für meine Ohren jetzt nicht an.
Ja, also es ist tatsächlich, ich habe schon ein Problem mit diesem Vorgehen, das erzählerische Vorgehen, die Hildegard Keller hier gewählt hat, Denkbewegungen zu erzählen. Und das tut dieses Buch auf weite Strecken, ist nicht einfach, das in Dialogen wiederzugeben. Es wird oft mehr referiert als erzählt. Ein bisschen ein Problem habe ich auch damit, wenn Hildegard Keller, was quasi das Neue vielleicht an dem Buch ist, dass sie quasi die Rolle der Schweiz da sehr stark markiert in dem Buch, auch die Rolle von Gedichten, die Hannah Arendt in ihrem Leben spielte, dass sie sehr viel Gedichte auch geschrieben hat, was bis jetzt nicht so bekannt war. Aber ich hatte das Gefühl, hier wird das Tessin so ein bisschen idyllisiert. Das ist so ein Problem. Das andere Problem ist, dass eben das ganze Lebensmaterial eben nicht immer in eine erzählerisch überzeugende Form gebracht wird. Das kann man, glaube ich, nicht sagen.
Michael Braun über den Roman »Was wir scheinen« von Hildegard E. Keller. 544 Seiten hat das Buch und erschienen ist es im Eichborn Verlag.